Da sind wir wieder mit Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid. An meiner Seite natürlich Alfred Maidon.
Schon wieder.
Schon wieder, ja. Zwei Folgen in einer Woche. Die Polchamp läuft ja nicht mehr, ist vorbei. Das heißt, du bist jetzt öfter mal wieder hier im Haus. Genau, es gibt ein bisschen was Neues. Wir starten aber jetzt mal mit dem 100% Power Projekt. Das ist gar nicht mehr so neu. Das ist ja schon Anfang des Jahres gestartet.
Genau.
Aber du hast zumindest eine Aktie uns jetzt mal hier mitgebracht.
Ich habe es aber mitgenommen, weil es ist echt ganz gut gestartet. Was natürlich daran liegt, dass Tesla mit dabei ist. Tesla gekauft am 4. Januar, also alle Aktien am 4. Januar gekauft, Tesla mit 105 Euro. Jetzt sind wir schon bei 100, sogar schon bei 190, also plus 80%. Auch alle anderen Aktien sind im Plus, natürlich längst nicht so gut. Aber Tesla hat dafür gesorgt, dass das ganze Depot jetzt im Moment bei plus 25% ist. Das Ziel sind 100% in diesem Jahr noch. Tesla hat das Ziel, also meine Idee war, jede Aktie hat das Potenzial für 100%. Tesla hat es schon fast geschafft, die anderen haben noch ein Stück zu machen, aber es kann auch sein, dass eine mehr als 100% macht, die anderen weniger. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz gute Chance und es ist jetzt noch die Gelegenheit einzusteigen, denn wer jetzt einsteigt, kann zwar keine 100% mehr machen, aber von jetzt ab immerhin noch 60%, bis das ganze Depot 100% hat. Also wer Lust hat, Meidon Report, da wird das, da sieht man das und da wird es auch weiterverfolgt.
Da gibt es alle Infos und genau, dann wirst du dann auf dem Laufenden halten und dann erfährt man natürlich, was die anderen Werte sind. Jetzt zweimal Aktie 3.
Ja.
Ich glaube, da die Aktie 5 fehlt da noch irgendwie.
Also aber es gibt dazu noch eine Turbo-Variante. Da sind auf diese 5 Aktien Turbo-Zertifikate drin. Da ist das Ziel nicht 100%, sondern 200%. Und da stehen wir aktuell nicht bei 25% plus, sondern bei knapp 50% plus. Also da sind immer noch 100% zu verdienen.
Ist ja gut. Okay, also wer Interesse hat, auf Maidon Report findet man alle weiteren Infos.
Genau.
Jetzt schauen wir auf einen dieser Werte eben, auf Tesla im en Detail. Wir schauen auf diverse Grafiken, schauen wir erstmal kurz auf den Chart. Und in Kürze ist ja auch Investor Day, auch da wirst du gleich drüber berichten.
Ja, schließ mal los. Also ich habe mich geirrt bei Tesla, was selten vorkommt, aber ich habe vor 2 Tagen gesagt, jetzt ist erstmal eine Konsolidierung fällig. Jetzt kann ich nicht mehr das Wort aussprechen. Oder sogar
liegt dir so fern als
genau, gibt es bei Tesla nicht. Statt die 200 erstmal nicht zu überschreiten und so ein bisschen sich mal zu setzen, ging es mit Schwung rüber gestern an einem eher schwachen Börsentag, ganz erstaunlich. Und heute vorbörslich sind wir schon, glaube ich, bei 205, 206. Also das war nichts mit der Konsolidierung insoweit. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob wir jetzt tatsächlich die 200-Tage-Linie sogar in einem Schub nehmen. Aber es wäre schon eigentlich ganz gut, wenn sich die Aktie auch mal ein bisschen beruhigen würde. Aber Tesla kennt immer nur entweder ganz runter oder ganz rauf so das Mittelding. Das ist nicht so die Sache der Aktie.
Es gibt ja auch immer Tausende an News am 1. März. Da könnte es spannend werden, wenn eben tatsächlich der Investor Day stattfindet. Wir sehen auch mal das Logo.
Genau, es wurden jetzt die Einladungen verschickt für den Investor Day am 1. März. Es wird viel spekuliert, was da vorgestellt wird. Das Programm 3 von Elon Musk, was so im Raum schwebt. Dann eine neue Plattform für ein günstiges Elektroauto, was ja Tesla irgendwie noch fehlt, so dieser Kleinwagenbereich, dass man den auch mal abdeckt. Da gibt es viele Fantasien, das ist die Einladung und ganz witzig, jetzt haben sich irgendwie alle gefragt, was ist das da im Hintergrund, was sind das für komische, sieht aus wie so ein Netz, Netz, Maschendraht. Und die Lösung hat jemand gefunden auf Twitter, das habe ich mal kurz mitgebracht, weil es wirklich witzig ist.
Ja, genau.
Das ist das nächste Bild. Genau, da hat jemand gesehen, dass das eigentlich die Niere vom BMW ist und dass Tesla an dem Investor Day sagen wird, dass man BMW übernimmt.
Ah, ja,
das ist der Hintergrund dieser Einladung. Aber natürlich, dieser Investor Day im Vorfeld wird natürlich noch viel mehr spekuliert werden, was Tesla da präsentieren wird. Es gab ja schon die unterschiedlichsten Investorentage oder auch Batterie Day. Da gab es mal Enttäuschung und mal Überraschung. Da ist auch Tesla immer für alles Mögliche gut.
Also dann werden wir in 2-3 Wochen wissen, ob das ein Non-Event wird oder tatsächlich ganz große Überraschungen mit sich bringt. Schauen wir unterdessen nochmal auf die weltweiten Auslieferungen, 21 mit 22 im Vergleich.
Genau, EV Volumes breitet es immer ganz schön auf. Das sind so diejenigen, die die Zahlen eigentlich am genauesten erfassen für das ganze Jahr. Und jetzt sind alle Detailzahlen draußen vom letzten Jahr. Und da sieht man, bei den meistverkauften Modellen weltweit ist Tesla unangefochten vorne. Das Model Y hat deutlich nochmal zulegen können zum Vorjahr. Das Model 3 hat sich ein bisschen weniger verkauft. Das liegt natürlich an diesem Verkaufserfolg des Model Y, denn da haben viele darauf gewartet. Und es ist ja gar nicht so viel teurer, hat aber dann doch eine ganze Ecke mehr Platz. Man hätte aber erwarten können, dass die Kannibalisierung größer ist, also dass das Model 3 doch deutlich stärker zurückgeht. Insoweit ist das auch ein kleiner Erfolg von Tesla gewesen im letzten Jahr. Tatsächlich auf Platz 3 dieser kleine Wuling Hongguang Mini BEV, der nur in China verkauft wird. Ja, danach kommen dann lauter BYDs, die auch alle kräftig zugelegt haben, wenn man sich das mal anschaut. Gut, den gab es im Vorjahr gar nicht, den BYD Yuan. Und Volkswagen, das ist wirklich eine Enttäuschung, dass man beim ID4 so weit abgeschlagen ist. Wenn man mal vergleicht, der ID4 mit dem direkten Konkurrenten Model Y, da liegen Welten dazwischen. Und obwohl sich das Model Y letztes Jahr schon besser verkauft hat, sind die Wachstumsraten höher als bei VW von diesem niedrigen Niveau aus. Klar, VW hatte Lieferschwierigkeiten, aber ja, die hatten alle anderen auch.
Schauen wir mal auf die Verkäufe, was die Elektroautos
angeht. Genau, das sind nochmal die Verkaufszahlen bis zum letzten Jahr und eine Prognose fürs nächste Jahr. Ich habe ja letztes Jahr bei der letzten Sendung schon mal ein bisschen vermutet, wie das nächste Jahr oder dieses Jahr werden könnte. Da sieht man nochmal, dass wir in den Jahren 18, 19, 20 eigentlich kaum Wachstum hatten und dann diesen riesen Wachstumsschub mehr als verdoppelt die Zahlen und letztes Jahr dann nochmal 55% Wachstum. Man sieht aber auch, dieser rote Kasten, das ist China, die tatsächlich mehr als die Hälfte aller Elektroautos verkaufen oder dort werden mehr als die Hälfte verkauft. Das ist dann mal Europa und die USA. Im nächsten Jahr wird dann erwartet in China das Wachstum ein bisschen schwächer oder deutlich schwächer, weil auch viele Förderungen ausgelaufen sind. Aber insgesamt noch ein Wachstum von, ich glaube, 35% auf insgesamt 14 Millionen Fahrzeuge. Also das Wachstum geht weiter, wenn auch nicht mehr so stark. Der Marktanteil wird wachsen von 13% in diesem Jahr auf knapp 17% dann im nächsten Jahr.
In diesem?
Also in diesem Jahr, ja.
Dann schauen wir jetzt noch auf zwei Grafiken, die du uns hier mitgebracht hast, wo Ford, General Motors und Tesla, was den Umsatz angeht, verglichen werden.
Genau, das ist ganz interessant. Man sieht, rot ist Tesla, wie auch soll es auch anders sein. Und dunkelblau spielt eigentlich keine Rolle, weil die beide gleich laufen. Dunkelblau ist General Motors und hellblau ist Ford. Die Umsatzentwicklung seit 2014, da sieht man, dass die beiden großen US-Autohersteller eigentlich parallel laufen. Es gab so einen kleinen Knick, Corona-bedingt. Der ist jetzt wieder aufgeholt worden. Letztes Jahr hatten wir eine Art Sonderkonjunktur, weil alle Autohersteller die Preise massiv angehoben haben. Und Tesla, lange Zeit eine Nulllinie fast. Und jetzt in den letzten 3 Jahren hat man sich an die beiden Großen angenähert, kommt ungefähr auf die Hälfte des Umsatzes. Das ist schon ganz erstaunlich. Damit hätte vor einigen Jahren kaum jemand gerechnet. Aber beim Gewinn sieht es noch dramatischer aus. Das haben wir nämlich auch mal. Ist der Nettogewinn. Und da sieht man große Schwankungen. Tatsächlich ist jetzt Ford sogar ins Minus gerutscht, recht deutlich. Aber Tesla hat alle nicht nur eingeholt, sondern überholt mit einem Nettogewinn von über 12 Milliarden Dollar. Und ja, das, wenn man das so weiter malt, dann kann man sich vorstellen, wie das alles noch werden kann. Also ganz interessant, hätte niemand mit gerechnet vor einigen Jahren.
Dann stehen wir jetzt wieder vorm Tesla-Chart. Du sagst Konsolidierung oder hast vor 2 Tagen gesagt, könnte jetzt kommen. Kann natürlich immer noch kommen, aber...
Ja, wird doch irgendwann kommen, das ist keine Frage. Also nochmal, wer die Aktie hat, soll sie um Gottes Willen behalten. Und wer sie gerne noch kaufen möchte, hat da genug Chancen und muss jetzt den Kursen auch nicht hinterherrollen. Selber schuld.
Dann machen wir gleich weiter mit BYD. Da hat mal wieder jemand verkauft, jemand... aus Amerika, Guru, also Warren Buffett hat Anteile reduziert, aber das hat jetzt auch nicht mehr für Verwerfungen
gesorgt. Nein, das ist eigentlich keine News mehr. Er verkauft Mengen, die sind überschaubar, die verkraftet der Markt. Es ist bekannt, dass er verkauft, es ist auch bekannt, dass er weiterverkaufen wird. Abgehakt das Thema.
Okay, sprechen wir gar nicht mehr.
Spricht keiner mehr drüber. Wir auch nicht mehr. Ab sofort Buffett-Verbot.
Außer er verkauft wieder zu, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Egal. Ja, ist eher unwahrscheinlich. Nein, die Aktie macht sich ganz gut, hat wie gesagt diese Schwächephase überstanden. Aber es ist natürlich nicht genug, wenn man sich überlegt, die Verkaufszahlen, jetzt im Januar waren sie schlecht, aber das ist ja begründet mit dem chinesischen Neujahrsfest, aber im letzten Jahr jeden Monat bessere Zahlen und dann noch diese extrem guten Q4-Zahlen, dass man über 1 Milliarde Dollar Gewinn gemacht hat, Nettogewinn. Damit hat auch niemand gerechnet. Soweit hat BYD auch gezeigt, dass man nicht nur die Mengen hochfahren kann, sondern dass dieses Hochfahren an Mengen zusätzliche Skaleneffekte bringt, zusätzlichen Gewinn. Das alles hat sich im Kurs noch nicht niedergeschlagen. Es gibt auch genügend Gerüchte. Es gab vor einiger Zeit das Gerücht, dass BYD an einem Ford-Werk interessiert ist in Europa. Jetzt sagt man, man will eine eigene Fabrik hier bauen. Also da gibt es noch genügend Potenzial. Und ja, die Aktie, es ist eine Frage der Zeit, bis da wieder richtig Dynamik reinkommt. Irgendwie ist es bei BYD immer so, man hat immer ein Jahr, wo man operativ gut vorankommt, dann macht aber die Aktie nichts. Und im nächsten Jahr, wo operativ kaum was passiert, steigt die Aktie auf einmal. Insoweit letztes Jahr operativ super, Aktie sehen wir nichts. Und dieses Jahr Vielleicht klappt auch mal beides, wer weiß.
Das wäre natürlich optimal, wenn beide jetzt nach oben läuft oder sich positiv entwickelt. Wir schauen auch hier auf eine Grafik, die Verkäufe für 2022.
Ja, ist ja, glaube ich, auch schon dabei. Ja. Ich habe es nochmal, die Top 5, dass man das nochmal sieht, wie BYD mittlerweile dasteht. Selbst wenn ich die Hybriden rausrechne, die Plug-in-Hybriden, dann bin ich auf Platz 2 hinter Tesla. Und in diesem Jahr dürfte auch rein elektrisch BYD Tesla zumindest einholen. Tesla dürfte dieses Jahr so auf 1,8 bis 2 Millionen kommen. BYD insgesamt, das Ziel sind 4. Wenn man die Hälfte elektrisch nimmt, dann haben wir beide ungefähr so bei 2 Millionen in diesem Jahr. Da bin ich mal gespannt, was Volkswagen macht, die nur auf Platz 3 liegen mit einem recht dezenten Abstand. Und für mich entscheidend sind hier diese Wachstumsraten. Und da sieht man mal, dass die beiden Großen am stärksten wachsen. BYD mit unglaublichen 211%, Tesla mit 40%. Und die anderen wachsen eigentlich viel zu wenig, um da vorne mitzumischen. Und ich glaube auch nicht, dass sich dieses Jahr dann groß etwas ändern wird.
Wenn wir gar nicht auf der Liste sehen, ist Toyota. Wir haben es aber am Dienstag auch schon mal kurz angesprochen, also du.
Genau.
Wir schauen heute auch mal auf den Chart. Es wurden ja mittlerweile auch Zahlen vorgelegt.
Aber wir können Toyota gleich sehen auf der Liste auch noch. Ja?
Stimmt, es gibt gleich noch den zweiten Teil der Liste, aber auf dieser Top 5.
Genau, ich habe jetzt mal Toyota mal mitgebracht, weil das ist für mich eine Aktie, also wenn ich eine Aktie shorten würde, dann wäre das wirklich Toyota. Klar, jetzt nicht nur, weil die Aktie, sie hat ist bis zu, vor einem Jahr sogar gestiegen, aber seit einem Jahr geht es eigentlich nur noch runter. Was natürlich bei Toyota das Problem ist, ist die nicht vorhandene, quasi muss man sagen, Elektroautostrategie. Man setzt voll auf Hybrid, sowohl Plug-in-Hybrid als auch Mild-Hybrid. Das mag für den einen oder anderen passen, aber man hat es ja gesehen, in China sind wir jetzt bei einem Drittel Elektroautos und wenn Toyota da nicht mit dabei ist, dann kriegt man ein Problem. Man hat jetzt einen neuen Chef. Der ursprüngliche Chef hieß ja Toyoda, der ist nicht mehr da, ich weiß gar nicht, wie der neue heißt. Ob der jetzt radikal den Richtungswandel vorantreibt, wage ich mal zu bezweifeln. Und selbst wenn, dann ist Toyota viel zu spät dran. Man hat jetzt ein Elektroauto, das sehen wir gleich noch, ein Modell, das basiert auf einer Verbrennerarchitektur, auf einer Verbrennerplattform. Genau, da ist es der BZ4X, auch ein sehr eingängiger Name, leicht zu merken. Besser geht's gar nicht. Über Geschmack lässt sich streiten, wem das Auto gefällt. Gefällt dir das?
Nee, tatsächlich
nicht. Nee, mir auch nicht. Also sind wir uns da, ist es schon mal einig. Also ob man damit jetzt einen Krieg gewinnen kann, den Elektroauto-Krieg, das glaube ich nicht. Für mich ist eigentlich die einzige Chance, die Toyota hat, wenn man da wirklich nochmal richtig in den Gang kommen will, bei elektrisch eine Übernahme oder eine strategische Beteiligung. Entweder BYD wäre ein Kandidat, logischerweise NIO wäre auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht ja, zumindest eine Beteiligung von 10%, 15%, 20%, eine Kooperation, dass man da irgendwie vorankommt. Aber selber eine neue Plattform wird man erst wahrscheinlich 26, 27 hinbekommen und dann ist es zu spät.
Wir haben noch ein anderes Foto eines Autos von Toyota.
Genau, das
hast du ein bisschen Vorfeld schon
was verraten. Ich habe mal auf CNBC gefunden, das ist der Grand Highlander oder Grand Highlander in den USA, ganz neu, sehr beliebt da auch. Und den haben sie jetzt noch mal vergrößert. Also Toyota geht nicht den Weg Richtung elektrisch, sondern Richtung Größe. Das ist natürlich auch ein Hybrid, aber ich weiß gar nicht, der wird wahrscheinlich 2,5 Tonnen wiegen und die Batteriereichweite liegt dann bei, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer.
Aber er hat ein ganz special
Feature. Genau, er hat etwas, ich musste das dreimal lesen. Dieses Auto hat 13 Getränkehalter. Also 13.
Ich 1, 3. Für 7 Sitze oder was?
Ja, genau, 7 Sitze, da hat jeder 2. Einer hat da nur einen.
Ja, der Fahrer hoffentlich, der Bus.
Ja. Also,
ja, das ist das Verkaufsargument.
Auch da kann ich nur sagen, wem es gefällt. Ja. Nichts, dass sich diese Autos nicht verkaufen werden sie. Aber Toyota muss natürlich auch diesen neuen Bereich abdecken, ob sie wollen oder nicht. Als größter Autohersteller der Welt kann ich mich nicht nur auf irgendwelche Nischen beschränken. Da muss ich die ganze Palette anbieten.
Dann schauen wir nochmal auf den zweiten Teil der Grafik, die wir gerade schon gesehen haben, wo eben BYD und Tesla ganz weit oben oder ganz oben standen.
Genau.
Da taucht jetzt halt auch Toyota auf.
Das ist jetzt der untere Teil.
Das ist noch der obere
Teil. Das ist der obere Teil, genau.
Nochmal an die 212.
Genau, da sieht man hier diese 2 Millionen. Das hier sind 200.000 und jetzt sehen wir den unteren Teil.
Genau.
Das ist nämlich die Skala nicht mehr drüber. Sehen wir den?
Ja, wird uns jetzt eingeblendet.
Jetzt ist ein dehnbarer Begriff. Ich habe schon so oft jetzt gehört.
Wir können ja, also wir werden ja...
Ja. Das ist das Neue jetzt.
Wir drücken kurz die Zeit, bis es dann soweit ist und wir sehen, wo Toyota notiert. Aber die Überraschung, nachdem wir es hier schon so teasen, ist natürlich, es notiert relativ weit unten auf der Liste.
Ja, relativ weit. Und vor allem ist Toyota einer der wenigen Hersteller, die tatsächlich bei den Elektroautos einen Rückgang hatten im letzten Jahr. Und das ist natürlich frustrierend. Wenn wir es nicht mehr kriegen, macht nichts. 13% Rückgang im letzten Jahr und wir sind irgendwo bei, ich glaube, 20.000 oder 30.000 verkauften Elektroautos. Ja, das machen wir dann gleich. Also das war... Das wird für Toyota schwierig, keine Aktie, die man haben muss. Ich würde sogar Fallkurse spekulieren, was aber in Deutschland gar nicht geht. Es gibt, glaube ich, nicht die nötigen Produkte. Da haben wir doch noch, das Jetzt hat ein Ende.
Ja.
Da sehen wir das Toyota. Und Toyota eingereiht in Namen, jetzt sagen wir mal, bis auf NIO von Herstellern, die man kaum kennt, Dongfeng, Hoson, CHJ, die alle mehr verkaufen als Toyota. Und da sieht man es nochmal, -13% im Vergleich zum Vorjahr. Und man sieht natürlich auch noch in dieser Zahl, in dieser unschön kleinen Zahl sind noch der Großteil Plug-in-Hybride und Elektroautos. Im Prinzip ist Toyota da nicht existent.
Dann lassen wir mal die Elektromobilitätsbranche kurz hinter uns und schauen auf Disney, denn die haben Zahlen gestern vorgelegt. Gute Zahlen, genau. Die kamen gut an. Allerdings hatten wir bei den Abonnenten
schon verzeichnet. Bei Disney plus minus gemacht. Eigentlich kaum zu glauben, aber ja, minimal. Ich glaube, 2% oder so der Kunden hat man verloren. Das hat aber auch Sondereffekte gehabt. Das habe ich jetzt mir gar nicht genau durchgelesen, ist auch nicht entscheidend. Wichtiger war und die wichtigste Nachricht war eigentlich, dass man ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt hat. Das ist auch mit Entlassungen verbunden. 7.000 Mitarbeiter sollen eingespart werden. Man will 5,5 Milliarden $ an Kosten sparen. Und das ist natürlich immer das, was Aktionäre hören wollen. Insoweit hat das auch den Kurs dann zeitweise, glaube ich, so bis 10% nach oben getrieben. Jetzt sind wir bei plus 5% plus. Und das unterstreicht eigentlich die Aufwärtsbewegung, die wir ohnehin schon hatten. Und Disney ist eine Aktie, die muss man haben. Der Markenname ist ja unverwüstbar. Und also wenn meine Tochter Enkelkinder hat, dann werden die immer noch Disney-Filme schauen und auch in die Parks gehen. Insoweit ist das eine ganz, ich will nicht sagen eine sichere Sache. Sichere Sachen gibt es nicht, aber das ist tatsächlich so eine Aktie für einen ETF-Sparplan. Da gehört ihr einfach drauf. Kaufen, liegen lassen, fertig.
Eine Aktie für die Ewigkeit, in Anführungsstrichen Ewigkeit. Wir blicken auf Robinhood. Auch da haben wir ja am Dienstag vor den Zahlen drüber gesprochen. Und du hast auch gesagt, ja, könnte man vor den Zahlen einsteigen. Wie sind sie jetzt ausgefallen? Es gab eine Überraschung quasi im Rahmen der
Zahlen. Die Zahlen waren ja etwas schlechter als erwartet. Das lag aber vor allen Dingen daran, dass man hat einen recht hohen Sonderverlust von über 50 Millionen. Weil man hat bei einem Reverse-Split in den USA, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Aktie das war, hat man einen Verlust von 50 Millionen erzielt. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch getradet habe, ist mir das auch mal passiert. Da habe ich auch mal so einen Reverse-Split getradet. Da hat auch der Broker einen Fehler gemacht. Das ist immer ein bisschen schwierig bei solchen Splits, gerade wenn die im hohen Verhältnis sind. Da haben wir einen Sonderverlust, 50 Millionen. Und das hat natürlich auf das Ergebnis durchgeschlagen. Wenn dieser Verlust nicht angefallen wäre, wären die Zahlen sogar besser gewesen. Sehr erfreulich war, dass der Umsatz pro Kunde gesteigert werden konnte. Ich glaube, zum vierten Quartal in Folge. Klar, die Aktivität war jetzt noch nicht so da, wie man es gerne wieder hätte. Aber ich habe ja gesagt, das könnte im ersten Quartal anders werden. Man hat jetzt keinen Ausblick gegeben, aber das sieht ganz gut aus. Die wichtigste Nachricht war allerdings die, dass man das Aktienpaket, das der FTX-Chef, wie heißt er noch gleich?
Sam Bankman-Fried, der Chef von FTX,
ja. Der nun gerade Probleme hat, der hatte sich ja an Robinhood beteiligt, 7,6% hat er gekauft letztes Jahr. Und es war nie so ganz klar, was mit diesen Aktien passiert. Das sind Aktien im Gegenwert von fast 800 Millionen Dollar, also schon ein ordentliches Paket. Und das ist jetzt beim amerikanischen Staat. Und jetzt hat Robinhood angefragt, ob man selbst das Paket zurückkaufen kann. Man darf es zurückkaufen. Und so wird Robinhood die Aktien selber wieder nehmen. Im Prinzip so eine Art Aktienrückkaufprogramm. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen Vertrauen in die Stärke und Vertrauen in den Kurs. Denn der ist immer noch niedrig. Denn man muss auch wissen, Robinhood hat jetzt einen Börsenwert von 9 Milliarden Dollar. Und alleine 6 Milliarden hat man auf der Bank an Cash. Also nach unten ist die Aktie abgesichert, so auf diesem Niveau zwischen 6 und 7 irgendwo und nach oben ist wirklich viel, viel Luft. Und jetzt mit den halbwegs guten Zahlen, mit diesem Aktienpaket, mit dieser Sicherheit, glaube ich, kann da noch viel mehr möglich sein.
Dann schauen wir auf SMA Solar. Da wiederum hat ja Enphys auch Enphys Energy Zahlen vorgelegt. Hat das mitbeflügelt? Hat das SMA mit?
Hat es, ja, das schon. Also die Zahlen waren sehr gut von Enphys. Auch der Ausblick war sehr gut. Beides besser als erwartet. Man hat gesagt, man ist für das erste Quartal ausverkauft. Und man hat gesagt, das ist für SMA Solar wiederum wichtig. Man hat besonders extrem hohe Nachfrage in Europa. Das ist ja der wichtigste Markt für SMA Solar. Und Enphys, die Aktie, ist vorbürstlich gestern teilweise bis zu 10% gestiegen, im regulären Handel dann gefallen, weil es gab so einen negativen Aspekt, dass die Aufträge in den USA im ersten Quartal rückläufig waren gegenüber dem vierten Quartal, was allerdings normal ist. Allerdings in Europa ist dieser Rückgang ausgeblieben und das zeigt, wie stark der europäische Markt ist. Und deswegen auch die Stärke von SMA Solar nach oben raus über die Marke von 80. Und jetzt ist der Weg frei. Also das nächste Ziel, der nächste Widerstand ist dann das Allzeithoch bei knapp über 100 Euro aus dem Jahr 2009 oder 10, 2010 war es, glaube ich. Soweit ja, viel Luft nach oben. Und es ist jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche auch mit bei SMA mit vorläufigen Zahlen zu rechnen fürs vierte Quartal. Und mit dem Ausblick wahrscheinlich auf 2023, da kann man mal gespannt sein. Mich würde überraschen, wenn das nicht gut ausfallen würde, sagen wir mal so.
Gut, dann sprechen wir darüber, wenn die Zahlen tatsächlich vorliegen. Und schauen jetzt nochmal auf Jinko. Gab es auch einen positiven Enfess-Effekt?
Nein. Also es haben profitiert eigentlich nur die, ja, die US-Aktien und auch ja, ein paar europäische Aktien, aber Chinesen nicht. Mich wundert es trotzdem immer noch, warum die Aktie da ist, wo sie ist. Jinko Solar wird auch bald Zahlen bringen. Das dauert aber noch, die kommen immer recht spät, wahrscheinlich erst Ende März, also in ja, 4 bis 5 Wochen. Bis dahin kann sich aber trotzdem was tun, denn genau das, was ich auf meinem Zettel hatte. Jinko Solar hat eine Börsenwertung von 2,7 Milliarden bei einem Umsatz dieses Jahr von um die 15 Milliarden. Also ist mit dem 0,2-fachen des Umsatzes bewertet. Wenn man mal schaut, da haben wir es nochmal, Umsatz, ja genau, dieses Jahr 15 Milliarden. Wenn man mal schaut auf First Solar, Modulhersteller aus den USA, die werden bewertet mit dem 5-fachen Umsatz, also um den Faktor 20, 25 höher. Und klar, höhere Bewertung ist okay, weil First Solar auch profitabler ist, aber nicht in dem Verhältnis. Also da stimmt irgendwas nicht, das wird angepasst werden müssen. Man sieht, Jinko Solar wenig Wachstum bis ja, dieses Jahr oder letztes Jahr, 2022, dann einen Riesenschub. Wie gesagt, gestrichelt, weil die Zahlen noch nicht vorliegen fürs vierte Quartal. Und dann im nächsten Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt, dann nochmal und dann nochmal ordentlich Wachstum. Das Problem ist, man sieht hier die Gewinne. Der operative Gewinn sind die gelben Balken. Man sieht hier keinen gelben Balken, hier nur ganz kleine. Also da ist immer noch Verbesserungsbedarf. Und man sieht es auch hier, dass die operative Marge, da ist man im letzten Jahr doch sehr weit nach unten gerutscht. In diesem Jahr soll man eine deutliche Verbesserung erwartet. Und wenn diese Karte mal gespielt wird und wenn Jinko Solar eventuell dann Ende März tatsächlich mal sagt, hey, wir haben jetzt unsere Margen im Griff, dann ist das wie so eine Art Optionsschein, weil ich habe so einen großen Hebel, diesen riesen Umsatz, den kleinen Gewinn. Und das ist quasi so eine Art Solarvulkan, wo die Magma schon unten brodelt. Das fehlt nur noch der letztendliche Ausbruch. Ich bin mal gespannt, wann das passiert. Die operative Tochter in Shanghai hat ja schon Zahlen gemeldet, die sehr, sehr gut waren. Die deuten schon darauf hin, dass das auch bei der Mutter Jinko Solar so sein wird. Und wenn die Aktie jetzt so dahin dümpelt, soll sie machen. Es wird irgendwann, ich bringe es nochmal mit, 2021 gab es ja mal so diesen Anstieg von 30 auf 90 innerhalb von ein paar Wochen. Das ist sehr gut auch nochmal möglich.
Da gab es schon mal den Vulkanausbruch, auf den wir jetzt wieder warten.
Genau.
Dann schauen wir jetzt auf die Lithiumbranche nochmal. Zunächst auf American Lithium. Gibt es Neuigkeiten?
Nein, Neuigkeiten gibt es jetzt erstmal nicht. Also ich habe in der letzten Sendung mal so ein bisschen gesagt, wie profitabel eigentlich dieses neue Projekt ist. Gerade aufgrund, dass man noch Magnesiumsulfat gefunden hat, das kann man noch verkaufen. Das ist eine ganze Menge, dass die Produktionskosten dann auf unter 1.000 Euro pro Tonne sinken. Also alles gut. Diese PEA war wirklich bahnbrechend und die wird jetzt, und das habe ich ja auch gesagt, Interesse auf sich ziehen. Es gibt ja viele Interessenten. Es gab ja jetzt die Beteiligung von GM an Lithium Americas. Nicht zu verwechseln mit American Lithium, zwei unterschiedliche Firmen, komplett anders. Aber insoweit schon Parallelen, weil beide haben ein Projekt in Nevada. Das von Lithium Americas ist das mit dem größeren gehalten. Das von American Lithium ist aber insgesamt größer. Jetzt kann man beide so ein bisschen vergleichen. Und Lithium Americas hat im Moment einen Börsenwert von 3,4 Milliarden. Und wenn American Lithium, also eigentlich müssten die auch in diese Region kommen. Wir sind jetzt bei 700 Millionen und alles unter 1 Milliarde ist eigentlich ein Witz im Moment. Klar, Lithium Americas ist schon viel weiter in der Entwicklung des Projektes, aber American Lithium kommt gut voran und das Interesse, wie gesagt, ist groß, da bin ich mal gespannt. Als nächstes, was den Kurs noch bewegen könnte, also abgesehen davon, dass er ohnehin viel zu billig ist, für mich ist eigentlich so die, also unter 5 Euro ist das ein Witz bei der Aktie. Müsste eigentlich eher bei 10 Euro stehen. Was jetzt noch kommen wird, ist das Uranprojekt, das man noch hat in Peru. Das will man an die Börse bringen, da wird es demnächst ja, konkrete Nachrichten geben, wie man das machen wird, wie das Verhältnis sein wird und ja, und dann gibt es natürlich noch diese Fantasie, dass tatsächlich irgendein Autobauer ja, da vielleicht doch größtes Interesse hat und das dann auch mal publik macht.
Dann sind wir gespannt, ob sich da was ergibt, ob wir da Spekulationen oder schon konkrete Neuigkeiten in Kürze bekommen. Auch bei Standard Lithium gibt es...
Das ist eigentlich ein ähnliches Spiel. Beide haben ja ihre Projekte das Hauptprojekt in den USA. Und da gibt es nun mal nicht so viele. Und das sind so ziemlich die beiden größten neben Lithium Americas. Und bei Steiner Lithium kommt noch dazu, dass man ja auch eine Wirtschaftlichkeitsanalyse gemacht hat seiner beiden Projekte in Arkansas, im Bundesstaat Arkansas in den USA. Und ich habe ja schon bei American Lithium gesagt, da hat man einen Lithiumpreis von $20,000 angenommen, der natürlich weit unter den Marktpreisen liegt, viel zu weit. Und bei Standard Lithium hat man in den Wirtschaftlichkeitsanalysen einen Preis von $13,000 bis $15,000 genommen, also noch mal tiefer. Und selbst da kam man schon auf einen Kapitalwert der beiden Projekte von ungefähr $3 Milliarden. Auch hier Börse mit aktuell 700 Millionen. Und wenn ich diese 3 Milliarden, ich müsste die eigentlich mal 2 oder mindestens sogar mal 3 nehmen, da bin ich schon bei 9 Milliarden. Also das sind Regionen, da ist man aktuell weit von entfernt. Und auch hier gilt, es gibt Interesse aus der Autobranche. Und ich habe es ja schon gesagt, es ist ein kleiner Run entstanden durch dieses GM-Investment auf die guten Projekte in den USA. Von denen gibt es nun mal nicht viele. Und ja, das sind zwei Kandidaten, die so ziemlich die besten haben. Also da wird sich was bewegen. Das ist nur die Frage der Zeit.
Da gibt es dann vielleicht mehr Nachfrage als Angebot, also auf der Lithium-Seite, sodass die Autobauer da vielleicht auch schnell zugreifen müssen.
Ja, das ist ja dann irgendwann so, wenn ich Kunde werde, dann kann eine Firma kann mehrere Kunden haben, aber ich glaube nicht, dass Lithium Americas noch Lithium an andere verkaufen wird, wenn GM da ein Bein drin hat. Mhm. Da sichert man sich also komplett ganze Projekte, 100%.
Gut, dann schauen wir mal, ob es hier auch passiert in der näheren Zukunft oder auch mittelfristigen Zukunft. Das war es aber erstmal für heute. Danke dir für deine Einschätzungen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut.